Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 389.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt. Heute live aus Eisenhüttenstadt in Brandenburg.
Hier sind alle Sender des Rundfunks in der Deutschen Demokratischen Republik. Wir melden uns, verehrte Hörer, von einem der östlichsten Punkte dieser Republik. Wenige Kilometer von der kleinen Stadt Fürstenberg im Kreise Frankfurt entfernt. Hart an den Ufern des Oder-Spree-Kanals, unweit der Grenze von Oder und Neiße.
1950 beschloss die SED, ein Stahlwerk zu errichten und daneben eine Stadt zu bauen. Sie sollte Karl-Marx-Stadt heißen. Dann starb Stalin.
Und die erste sozialistische Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik erhält den Namen Stalinstadt.
Als Stalin in Ungnade fiel, bekam die Stadt einen neuen Stadtteil, Fürstenberg, und einen neuen Namen, Eisenhüttenstadt.
Wir Hüttenvolk haben ins Oderstromtal neues kraftvolles Leben gebracht. Es leuchtet des glühenden Eisens Fanal über Eisenhüttenstadt durch die Nacht.
Hier ist alles in den 50er Jahren neu aufgebaut worden und es ist eine Planstadt. Und ich finde, das merkt man dann auch, dass es eine Planstadt ist. Also es gibt zwar alles, und es ist auch gut angelegt und so, aber es ist nicht so richtig gewachsen.
Die Deutschlandrundfahrt. Heute live aus dem Friedrich-Wolf-Theater mit Miriam Rossius.
Hartmut Preuß, der führt uns gleich ein in die Geschichte dieser Stadt. Schönen guten Tag, Herr Preuß.
Guten Tag.
Sie sind der Direktor des Städtischen Museums Eisenhüttenstadt. Bevor wir unser Gespräch beginnen, lassen wir mal was auf uns wirken, was wir vorbereitet haben für Sie und für unsere Hörer. Etwas nämlich, was die Atmosphäre und die Stimmung von damals widerspiegelt. Also lassen Sie mal diese Originalaufnahmen auf sich wirken.
An dem Feuer, das neben der Tribüne steht, hat soeben ein Arbeiter eine Fackel entzündet. Sie ist durch die Hände von Minister Seltmann an den Ministerpräsidenten Otto Grote wohlgegeben worden. Und er gab sie weiter an den jungen Pionier. Und nun läuft er, läuft durch die Gasse, die sich sofort gebildet hat, in Richtung des Hochofens. Es ist die Flamme der Begeisterung und die Flamme der Liebe.
Auf Beschluss des dritten Parteitages der SED wurde hier am 18. August 1950, dem siebten Todestag Ernst Thälmanns, in dürftiger Krüppelkiefernheide mit dem Bau des Eisenhüttenkombinats und seiner Stadt begonnen.
Auf den Straßen der neu entstehenden Stadt, deren Häuser im hellen Licht der ersten Maisonnentage wie Paläste anmuten, herrscht reges Leben. Mit vollgefüllten Einkaufstaschen verlassen Hausfrauen die Läden der Handelsorganisation und der Konsumgenossenschaft. Diese neue Stadt wird den Namen des unvergesslichen Stalin tragen.
Wie viel kostet eigentlich die Wohnung Miete?
Also die Wohnung kostet 36 Mark und 35 Pfennig im Monat.
Das ist sehr wenig Geld, nicht?
Also das ist eine 2,5-Zimmer-Wohnung mit Bad, ja. Gas, fließend Wasser.
Das Eisenhüttenkombinat hat schon dazu beigetragen, zu beweisen, dass es ohne die Kapitalisten, ohne die Konzerne und Bankherren tausendmal besser geht.
Ja, wir haben also vor, die erste soziale Stadt zur schönsten Stadt Europas zu machen.
Also dann,
auf die schönste Stadt Europas wurde da eben angestoßen. Ja, so visionär das ganze Projekt war, so ideologisch aufgeladen war es ja auch. Und man hat so im Nachhinein den Eindruck, als hätte die DDR-Führung quasi aus dem Nichts heraus den perfekten Standort gefunden für ihr Projekt. Ganz so stimmt's ja nicht. Wie war das wirklich?
Also aus dem Nichts heraus wurde nichts gefunden. Es ist ja nicht so, wie es dann auch in der Lyrik irgendwann betont wurde, wo einst Sand und Kiefern waren. Es gab durchaus schon vor 1945 Bestrebungen, hier einen industriellen Standort zu etablieren. Insofern ist das also nicht unbedingt eine große neue Tat gewesen. Es gab eine ganze Reihe von Vorleistungen. Ich verweise noch auf die Infrastruktur, die es gab. Es gab einen Bahnanschluss, es gab einen Hafen, der Kanal war da.
Welche Bedeutung hatte die Stadt für den wirtschaftlichen Aufbau der DDR?
Na, ich denke, das war eine grundlegende Bedeutung aufgrund des Kalten Krieges und der Tatsache, dass Ostdeutschland, die spätere DDR, abgeschottet war von Rohstofflieferungen beziehungsweise auch von der Lieferung von Eisen und Eisenerzeugnissen, Stahl, erwuchs die Notwendigkeit, hier eine eigene Lösung zu schaffen. Und die bestand eben darin, dass der Aufbau eines solchen eisenschaffenden Betriebes beschlossen wurde. Die Standortwahl, das war nachher noch eine andere Sache. Es gab ja 5 mögliche Varianten und letzten Endes hat man sich für Fürstenberg an der Oder entschieden. Fürstenberg ist 1961 im Zusammenhang mit der Umbenennung von Stalinstadt eingeweindet worden in einen, sag ich mal, in einen Organismus, Stalinstadt plus Fürstenberg an der Oder plus die kleine Industriegemeinde Schönfließ. Das alles ergab dann Eisenhüttenstadt.
Ich freue mich über 2 Gesprächspartner vom Stahlwerk hier in Eisenhüttenstadt, das heute zum Konzern ArcelorMittal gehört. Joachim Niebuhr, Arbeitsdirektor und Geschäftsführer Personal Soziales, und Holger Wachsmann, Betriebsratsvorsitzender. Schönen guten Tag.
Schönen Tag.
Herr Wachsmann, das Werk ist immer noch da. Haben Sie wirklich immer daran geglaubt?
Ja, klar, immer dran geglaubt haben wir immer, aber immer sicher, dass wir es schaffen würden, konnten wir natürlich nicht sein. Gerade in den Nachwendejahren standen wir ja mal auf der Liste der nicht sanierungsfähigen Betriebe. Das war ein Kampf, den wir hier gemeinsam in der Region, aber dann auch mit verbündeter Politik hinbekommen haben. Und heute, eigentlich kann man sagen, jeden Tag müssen wir auch weiter um das Bestehen kämpfen. Wir sind nicht mehr akut gefährdet, das auf keinen Fall. Aber wir wissen, jeden Tag muss man sich verbessern, jeden Tag muss man wieder bestehen, muss man ein Stück besser werden, weil alle Mitwettbewerber auch drum kämpfen und der Markt ist immer heiß umrungen.
Herr Niebuhr, 32-Stunden-Woche wird nicht der einzige Grund sein, dass Sie es geschafft haben, wettbewerbsfähig zu sein. Was gehört dann noch zu?
Das Wichtigste sind die Menschen. Technik kann man überall und jederzeit an jeden Standort der Welt bringen, in jedem Land. Den Unterschied, das machen die Menschen. Das Werk war weit entwickelt und es war schon eine große Pioniertat 1950 hier in einer Region, wo es keine Tradition der Stahlerzeugung gab, ein solches Werk aufzubauen. Das darf ich als jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt, sagen. Auf dieser Basis haben wir moderne Anlagen, können sehr modern produzieren, sind Lieferant für die Automobilindustrie mit wirklich Top-Qualität.
Auch in der Krise haben Sie Ihre Auszubildenden übernommen. Andere Firmen sparen da dann zuerst. Warum haben Sie das nicht gemacht?
Das wäre ein Fehler. Erstens ist es so, hier in Eisenhüttenstadt hätten wir nicht die Chance, uns da zu bedienen, wo andere die Leistung erbracht hätten, indem man einfach diejenigen, die am Markt sind, dann in das eigene Unternehmen holt. Und wir wissen hier nur die Dinge, die wir selber machen und selber gestalten, die führen uns auch in die Zukunft. Deshalb war das nie, auch unternehmensseitig, auch wenn es Kosten verursacht, nie ein Thema, nicht Auszubildenden und die Auszubildenden nicht zu übernehmen.
Herr Wachsmann, wie würden Sie denn eigentlich die Identität der Leute oder das, was Sie mit dem Werk hier verbindet in Eisenhüttenstadt, beschreiben?
Oh, die Identität. Man muss ja wissen, in Eisenhüttenstadt sind sehr viele durch den Bau des Werkes zugezogen. Unsere Leute, die sagen immer noch, es ist ihr Eco, also nicht das von Herrn Mieter oder von irgendjemand anders, sondern es ist unser Eco. Der eine andere, glaube ich, im Hinterkopf hat da immer noch den sozialistischen Großbetrieb, was wir aber auch nicht mehr sind. Da denke ich, die Intensität und die Zusammenhalt hier ist sehr hoch. Deswegen konnten wir so eine Themen wie 32-Stunden-Woche, das ist ja auch ohne Lohnausgleich erfolgt, muss man sagen, machen. Das kriegt man nicht in jeder Belegschaft hin, muss man sagen. Und da denke ich schon, haben wir hier hohe Verbundenheit von den Leuten im Werk. Aber auch die Unterstützung außerhalb der Stadt ist immer wieder da.
Wenn nun ein Unternehmen so identitätsstiftend und so strukturbestimmt ist, Sie sind ja nicht das Einzige hier, es gibt auch noch andere Dinge, neuerdings erst eine große Papierfabrik, aber es ist einfach sehr bestimmend für diese Region. Fühlen Sie da eine besondere Verantwortung, dass Ihr Engagement nicht am Werkstor aufhört?
Ich denke, dass viele Unternehmen, auch wenn sie nicht strukturbestimmt sind, eine solche Verantwortung fühlen. Aber für Eisenhüttenstadt und für ArcelorMittal oder wie wir alle immer noch sagen, für ECO, gibt es natürlich die besondere Rolle, die wir auch über die ganzen Jahre, auch nach der Wende, gern angenommen haben. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind manchmal etwas kleiner, als sich die Bürgerinnen und Bürger oder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen. Aber wir kennen unsere Verantwortung und wir übernehmen sie gerne und wir machen das, was möglich ist.
Was macht denn die Stiftung Lyrik und Prosa?
Da sprechen Sie auf den Stahl-Literaturpreis an. Wir haben ja insgesamt erfreulicherweise in den letzten 10 Jahren 4 Stiftungen als Stifterin ArcelorMittal oder damals ECO ins Leben rufen können.
ECO, ganz kurz, vielleicht nochmal Eisenhüttenkombinat, dafür steht das. Die Leute hier wissen es, klar.
Ja, wir haben damals bei der AG-Gründung die, sagen wir mal, das Kürzel von Eisenhüttenkombinat Ost zum Markennamen gemacht, ECO, mittlerweile natürlich ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. Zurück zur Stiftung. Die Stahlstiftung hat jetzt 5-mal und wird in diesem Jahr zum 6. Mal einen Literaturpreis vergeben. Das ist etwas, was wir auch für die Zukunft weitermachen wollen. Anfang der 70er Jahre gab es, wenn ich West und Ost zusammenzähle, 500.000 Beschäftigte in der Stahlindustrie. Mittlerweile sind wir um die 80.000. Viele Standorte sind geschlossen worden. Trotzdem ist die Menge, die in Deutschland produziert wird, nicht kleiner, als das vor 40 Jahren waren. Da sehen Sie gewaltige Produktivitätsfortschritte. Und die Kunst besteht einfach darin, vorne mit dabei zu sein, sich diesem Wettbewerb und diesem Produktivitätsfortschritt zu stellen. Das haben wir bis jetzt erfolgreich gemacht. Und das wollen wir auch die nächsten, wir haben ja 60-jähriges Jubiläum gefeiert, das wollen wir die nächsten 60 Jahre und die nächsten 100 und am besten noch 250 Jahre oder mehr hier schaffen.
Wir haben eben über die Entwicklung des Stahlwerks gesprochen. Jetzt geht es um die Entwicklung der gesamten Stadt. Und dazu begrüße ich die Bürgermeisterin Dagmar Püschel und Stadtplanerin Gabriele Haubold. Schön, dass Sie da sind. Frau Haubold, Stadtentwicklung, das heißt zum einen Sanierung, das heißt zu einem erheblichen Teil aber auch Abriss. Um welche Größenordnung geht es dabei?
Ja, wir reden hier über einen Abriss von 5.000 bis 6.000 Wohnungen bis 2015. Wir haben im Jahr 2000 angefangen mit dem Thema Stadtumbau und gehen davon aus, dass wir ab 2013 erstmal auch in eine Erholungsphase kommen, in eine Phase des Prüfens und dann nach 2015 sicherlich noch weitermachen müssen, aber dann nicht mehr in dem Maße, wie es die Eisenhüttenstädter nun ertragen und erdulden mussten in den letzten Jahren.
5.000 bis 6.000 Wohnungen, das heißt ja nicht nur, dass der Bagger kommt, dass die Leute umziehen müssen, da hängt ja eine gesamte Infrastruktur mit dran. Was ist das so alles, was dazu gehört?
Ja, das ist ein Umwälzen für die Stadt, aber wenn Sie sich vorstellen, wir waren 1989 52.000 Einwohner, jetzt sind es unter 30.000. Und das ist natürlich mit immensen Anstrengungen verbunden. In jedem Wohngebiet war auch eine Schule, war ein Kindergarten, war eine Kaufhalle, so war die Stadt konzipiert. Und die letzten Wohnungen, der 7. Wohnkomplex, der jetzt schon fast vollständig verschwunden ist, der ist ja erst 1987 fertiggestellt worden. Das ist natürlich mit immensen Anstrengungen verbunden. Und es macht natürlich den Menschen auch nicht Spaß, wenn sie umziehen müssen. Und ich habe auch gemerkt, dass es auch Leute gibt, die sagen, wir möchten jetzt nicht vom 6. Wohnkomplex zum Beispiel ins Stadtzentrum, da sind die Wohnungen nicht schön, weil einfach vom Gefühl her das so ist, jeder hängt natürlich an seiner Wohnung, an seinem Quartier, an seinem Wohnumfeld, aber ich denke, mittlerweile ist das akzeptiert, dass es keine andere Möglichkeit gab. Und glücklicherweise ist ja nicht nur Abriss erfolgt, was in den ersten Jahren war, sondern wir haben ja auch in der Sanierung schon sehr viel geschafft. Wenn Sie sich unser Flächendenkmal angucken, 1. bis 3. Wohnkomplex, das ist jetzt zu 70% bereits saniert. Und hier arbeiten wir auch weiter und so erstrahlt die Stadt in neuem Glanz.
Frau Haubold, mussten Sie selbst auch schon die Umzugskartons packen?
Ja, im vergangenen Jahr das erste Mal und nächstes Jahr sicher das zweite Mal, denn ich wohne erstmal nur in einer Übergangswohnung und ziehe dann in die geliebte Platte zurück.
Macht es das ein bisschen einfacher, dass Sie selbst eben auch davon betroffen sind, den Leuten zu erklären, ihr müsst hier demnächst raus?
Ja, klar, man ist glaubwürdig dadurch, das ist das eine. Und das andere, man kann sich reinversetzen. Also ich würde mir irgendwie komisch vorkommen, wenn ich jeden Abend meine Sachen packen würde und dann irgendwo in mein Einfamilienhaus fahren würde und sagen würde, ja gut, jetzt habe ich Feierabend. Das beschäftigt mich jetzt nicht mehr. Aber wenn ich früh aufstehe, sehe ich im Moment, wie meine Wohnung abgerissen wird, wo ich 27 Jahre gewohnt habe. Und Sie können mir glauben, das nimmt einen mit.
Frau Püschel, die Stadt ist stark geschrumpft. Kann sie sich überhaupt so ein unglaubliches Stadtentwicklungsprojekt leisten?
Ja, was meinen Sie mit leisten? Wir müssen ja. Also die Stadt wurde...
Wie schaffen Sie es?
Ja, Da spielen viele Komponenten eine Rolle. Die Stadt war geplant, als Planstadt für ca. 25.000 bis 30.000 Einwohner. Das war die Ursprungsidee. Ist dann bevölkerungsmäßig sozusagen explodiert auf über 52.000 Einwohner und musste jetzt wieder schrumpfen. Wenn man in die Geschichte guckt, weiß man natürlich, dass es immer so war. In allen Ländern, Städte wachsen und sie schrumpfen auch wieder, aber natürlich macht so ein Schrumpfungsprozess nicht unbedingt Spaß, er bringt Schwierigkeiten mit sich. Wir haben es geschafft, mit sehr, sehr vielen Partnern, und zwar mit der Wohnungsbaugesellschaft, mit der Wohnungsbaugenossenschaft, mit den Versorgern, also wie Stadtwerke, Trink- und Abwasserzweckverband und natürlich, ich nenne es deshalb als letztes, um es besonders zu betonen, mit Hilfe des Landes und des Bundes. Der Bund hat 2000 angefangen, so ein Stadtumbauprogramm Ost aufzulegen. Und das hat uns natürlich geholfen, zum einen diesen Abriss überhaupt zu durchführen zu können, natürlich auch finanziell und natürlich auch die Sanierung überhaupt beginnen zu können. Also ohne Fördermittel wäre das absolut nicht möglich.
Frau Haubold, Sie planen jetzt mit den Abriss dessen, was Ihr Vater als Architekt früher mal wesentlich mit aufgebaut hat.
Mein Vater hat also an der Entwicklung der Stadt in den frühen Jahren mitgearbeitet. Im Prinzip der dritte Wohnkomplex, der vierte Wohnkomplex sind so die Objekte, die da zu nennen wären, auch der fünfte und vor allem die Lindenallee. Die lassen wir ja so, wie sie ist. Aber in die anderen Bereiche musste man natürlich reingehen. Das betrifft dann die Arbeit der Kollegen, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, im WGK, also im Wohn- und Gesellschaftsbaukombinat. Die gucken da schon hin und sagen, na, ist ja auch deine eigene Arbeit, die du da beseitigst, in Anführungsstrichen.
Ja, unschwer zu erkennen, um was für ein Thema es jetzt geht hier in der Deutschlandrundfahrt aus Eisenhüttenstadt. Das war das Signal für Martina Harz von der Stadtverwaltung. Sie leitet das Projekt Feuerwehrstadt Eisenhüttenstadt.
Wir haben ja vier definitive Säulen für die Feuerwehr hier in Eisenhüttenstadt. Das ist das Feuerwehrmuseum, das Feuerwehr- und Technikmuseum. Es ist die Werkfeuerwehr von ArcelorMittal. Es ist natürlich unsere eigene städtische Feuerwehr und die Landesfeuerwehrschule des Landes Brandenburg. Wir haben über den Tourismusverein hier, der bei uns in Eisenhüttenstadt ja auch ansässig ist, ein buchbares Angebot für Feuerwehrinteressierte, selbstverständlich aber auch für die, die nicht so viel von Feuerwehr verstehen. Das kann man also hier buchen und dann ein Wochenende zu Gast sein in der Feuerwehrstadt. Das heißt, die Touristen, die dann hierher kommen, die werden von der Stadt und von der Feuerwehr freundlich in Empfang genommen. Sie können gemeinsam mit der Werkfeuerwehr von ArcelorMittal eine Werksbesichtigung vornehmen. Sie können das Feuerwehr- und Technikmuseum besuchen und Sie können auch den Ausbildungsstandort der Landesfeuerwehrschule besuchen. Wir haben Partner in anderen Bereichen. In diesem Pauschalangebot ist auch ein Besuch des Inselbades in Eisenhüttenstadt mit drin. Feuerwehr ist immer ein interessantes Thema, ob für Kinder oder für junge Leute. Für die Kleinen in den Grundschulen haben wir jedes Jahr den Tag der fünften Klassen der Grundschulen. Da geht es um das Thema gutes Feuer, böses Feuer. Es geht darum, den Kindern beizubringen, setze ich einen Notruf ab, was muss ich alles sagen. Es geht darum, Kindern auch beizubringen, wie gehe ich mit Feuerlöschmitteln um.
Vielen Dank, gerne. Frau Harz, dass Sie da waren.
Gerne.
Jetzt wollen wir uns dem alltäglichen Sozialismus widmen. Es geht ins Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR. Dort wird heute die neue Dauerausstellung eröffnet und es meldet sich live von dort unser Außenreporter Klaus Bredel.
Ich habe hier den Direktor dieses schönen Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in einem Gebäude, das früher mal ein Kindergarten war, aber eigentlich viel überdimensioniert groß ist. Wenn eine Dauerausstellung als neue Dauerausstellung deklariert wird, dann muss man natürlich fragen, was ist neu an der neuen Dauerausstellung?
Also sie ist dichter an der Zeit als die bisherige. Wir haben beobachtet, dass unser Publikum immer jünger wird. Und das heißt, dass immer mehr Leute, die die Ausstellung besuchen, die DDR gar nicht mehr selbst aus eigener Erfahrung kennen. Wir müssen also mehr erklären. Man kann Alltag in der DDR nicht verstehen, ohne dass man nicht begreift, dass die SED den Anspruch erhoben hat, zu befinden, wie es richtig ist. Das heißt, wenn man das anders empfunden hat, gab es Ärger, so gut Deutsch. Und wenn man sich wenn man der gleichen Meinung war, hatte man entsprechende Vorteile. Aber das ist nicht im Kern dessen, sondern es geht eigentlich darum, zu sehen, dass in einer bestimmten historischen Zeit, in einem bestimmten Land Alltag in der Tat stattgefunden hat, jeden Tag von 16 Millionen Leuten, die aber ihren Alltag ausgerichtet haben an dem, was sie umgeben hat, logischerweise. So wie das jeder Mensch überall auf der Welt zu jeder Zeit macht, aber eben unter den ganz spezifischen Bedingungen in der DDR. Es ist auf jeden Fall nicht schwarz und weiß, sondern hoffentlich im produktiven Sinne ein wenig verwirrend.
Es ist ja mal schwierig, Publikum in so ein Dokumentationszentrum zu bekommen. Aber wenn Sie erst mal da sind, dann sind Sie in der Regel begeistert. Man könnte noch darüber reden, was Sie als Westberliner Junge, der in Charlottenburg gearbeitet hat, nach Eisenhüttenstadt getrieben hat. Den Katalog, den müssten wir erwähnen, der wirklich fabelhaft geworden ist. Das kann ich bestätigen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war Dr. Andreas Ludwig, der Leiter des Dokumentationszentrums Alltagskultur DDR hier in Eisenhüttenstadt.
Und das war unser Außenreporter Klaus Brede. Ja, mit den Eindrücken aus diesem Dokumentationszentrum verabschieden wir uns auch aus Eisenhüttenstadt.
Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
Wir stehen im Eingangsbereich der Nationalbibliothek in Leipzig. Michael Fernau, der Direktor, steht neben mir.
Das eben ist dieser historische Teil, in dem hier jetzt Büros untergebracht sind, beziehungsweise der Infobereich und die bei uns nicht Garderobe, sondern Kleiderablage geheißene Einrichtung.
Da steht in goldenen Lettern hier Kleiderablage für Besucher vor der zweiflügeligen Tür. Es gibt auch eine Bücherei, nicht etwa eine Bibliothek. Mit welchem Phänomen haben wir das hier zu tun?
Na, wir befinden uns in einer Zeit, in der das eine sehr große Rolle spielte, ein deutsches Vokabular neu zu finden. Das ist schon eine Phase der nationalen Bewusstwerdung in besonderer Weise, als hier dieses Gebäude errichtet wurde und kurz davor wurde das 100. Jubiläum der Völkerschlacht hier in Leipzig gefeiert. Das war die Zeit Kaiser Wilhelms II.,
Vielleicht laufen wir ein paar Meter Richtung Lesesaal, um dabei weiter zu erklären, nachzufragen. Nach der Zeit, vor 100 Jahren, Herr Fernau, da hatten bereits die europäischen Nachbarn längst ihre Nationalbibliothek, die Deutschen noch nicht. Warum nicht?
Das hängt sicherlich zusammen, dass im Gefolge der Kleinstaaterei in Deutschland und der Situation, dass es kein Zentrum Deutschlands gab, keine Hauptstadt, wenn man jetzt mal von der Phase Wiens als Reichshauptstadt absieht oder als das Zentrum, wo das Kaiserhaus saß, in einer solchen Situation eine zentrale Einrichtung zu schaffen, wie eine Nationalbibliothek, das war undenkbar. Und dagegen gab es auch erhebliche Widerstände. Wir sammeln alles.
Alles ist.
Ja, das heißt eben auch die ganz profane Literatur, das Banale, das Langweilige, vom Adressbuch bis zur Tageszeitung, vom technischen Werk über das Medizinische bis hin zur pornografischen Literatur, durchaus in dem Bewusstsein, dass da eine ganze Menge dabei ist, was nachher gar nicht so sehr als wissenschaftliche Erarbeitung genutzt wird, als Quelle, als Gegenstand von Forschung.
Also es ist erstaunlich, mit wie vielen unterschiedlichen Formen der Innenarchitektur man hier konfrontiert wird.
Ja, wir sind hier nicht nur 100 Jahre Kulturgeschichte, und zwar Kultur im ganz umfassenden Sinne, sondern auch 100 Jahre Baugeschichte.
Im Moment geht es weniger zierreich durch Kellerräume unter Neonlicht. So ein bisschen bunkermäßig vielleicht. Wir sind auf dem Weg in den sogenannten Turm. Ja, jetzt kommt was. Also zwischen wunderbar altmodischen Karteischränken, das Geräusch mag manchmal vertraut sein. Und hier ist in die gekachelte Wand ein Stein eingelassen. Und drüber steht 1914 bis 1916.
Genau, das ist der Grundstein unseres Gründungsbaus. Das ist nicht immer eine Karte pro Publikation, weil ja viele Sachen mehrfach erfasst werden unter thematischen Gesichtspunkten.
Wie behält man da die Übersicht?
Na, letztlich ist das der Hauptberuf der Bibliothekare. Wie behält man die Übersicht über solche Publikationen? Die werden nach bestimmten Ordnungsprinzipien sortiert und sind natürlich jetzt auch alle digital erschlossen. Deswegen können die hier im Keller stehen. Der dritte Erweiterungsbau, errichtet als Beton, Gleitschalungsbau 1976 bis 1982, ist ein Büchersilo für 5 Millionen Medienwerke. Und das nennen wir den Bücherturm. Wenn jetzt jemand tatsächlich aus Asien kommt, dann wird er das sorgfältig vorbereitet haben. Ja. Oder Sie haben jetzt gerade, ich glaube, 100 Jahre deutsch-japanische Austausch der Botschafter. Dann wird in so einem Zusammenhang zum Beispiel geforscht. Jetzt haben wir hier genau die ausländische Literatur, das ist koreanisch, oder?
Ja.
Wir haben ja alles, ja. Auch wenn wir arbeitsteilig mit Frankfurt das aufgeteilt haben, am Schluss tauschen wir das aus. Ja, wir lassen uns alles doppelt abliefern. Und auch in den 70er Jahren haben die westdeutschen Verlage durchaus auch an die deutsche Bücherei in die DDR abgeliefert, sowie umgekehrt in Frankfurt die Material aus der deutschen Bücherei bekommen haben. Das Ziel war immer, alle Medienwerke an beiden Standorten verfügbar zu haben.
Wir stehen unter der Kuppel der Eingangshalle in der Nationalbibliothek Frankfurt am Main. In den Jahren der Teilung Deutschlands war es die Sammelstelle westdeutscher wie deutschsprachiger Druckerzeugnisse. Die Bibliothekarin gibt die Daten ein.
Sie können dann sehen, haben wir es in Frankfurt und in Leipzig. Es ist auch bestellbar, es hat im Moment niemand in Benutzung.
Das heißt, ich komme jetzt an das Buch ran.
Ganz so einfach geht's nicht.
Darf ich später mit nach Hause nehmen?
Das dürfen Sie auf keinen Fall. Wir sind Präsenzbibliothek.
Also das heißt, ich darf mich aber hier in den Lesesaal begeben und hier abschreiben, was auch immer. Lesen, ja. Solange ich will, vermutlich.
Im Rahmen der Öffnungszeiten, genau. Gut, Sie können hier lesen, Sie können Kopien erstellen. Wir haben Kopierer, da können Sie in Selbstbedienung die Kopien erstellen. Kostet 10 Cent die Seite.
Jetzt sagen Sie, es ist ja gar nicht so einfach, erstmal hier ranzukommen. Also wir wissen immerhin bis jetzt, das Buch ist hier im Haus vorhanden.
Genau. Wenn wir das jetzt bestellen, dauert es in der Regel 2 bis 3 Stunden, bis es aus dem Magazin kommt.
Dazu muss man wissen, dass tief unter uns, tief in die Erde hineingebaut sind, riesige Magazine.
Ja.
Und da sind Mitarbeiter unterwegs, wahrscheinlich auf kilometerlangen Gängen, um diese Bücher zu finden.
Wir haben auch Fahrräder, auf denen die entsprechenden Bücher transportiert werden können, die geholt werden, oder so Elektrowagen.
Es dauert eine Weile, bis die Suche beginnen kann. In der Zwischenzeit unternehmen wir mit dem Sprecher des Hauses, Stefan Jocke, einen Spaziergang. Seit welcher Zeit ist hier von jedem Verlag, jedes Buch, das in Deutschland erschienen ist, ein Band archiviert?
Wir sammeln hier in Frankfurt am Main seit 1945 und sind gerade in diesem Magazin hier auch an der Stelle, an der das erste Buch in Frankfurt steht, mit der Signatur D451. Wir haben ja im Prinzip keine Trennung nach Inhalten. Das einzige Trennungskriterium, was wir im Magazin haben, ist eines nach der Größe der Werke.
Also die sind so aufgestellt, wie sie hier reingekommen sind, beginnend mit dem Jahr 1945. Wir sind nun tief unter der Erde in der dritten Etage des Magazins. Hier liegen Räume, in denen Koffer, Briefe und persönliche Gegenstände von Menschen bewahrt werden, die einst ins Exil gehen mussten. In einem bunkerartigen Raum stapeln sich alle Arten von denkbaren Reisekoffern, ihre Gemeinsamkeit, intensive Gebrauchsspuren. Es gibt Bücher, denen nicht mehr zu helfen ist, sobald die Säure im Papier das Buch zersetzt. Tote Bücher heißen in Leipzig Mumien. Sie liegen aufgebahrt in der Abteilung für Bestandserhaltung. Die sterblichen Überreste von Einband, Papier, Fäden und Leim werden künstlich zusammengehalten von einem Korsett aus grauem Karton. Gelegentlich werden sie herausgenommen zur Organentnahme, was in diesem Fall Digitalisierung des Inhalts bedeutet. Elke Groh von der Bestandsaufnahme weist auf die nebeneinander liegenden grauen Mumien.
Die sind fast gestorben.
Fast.
Das Papier ist so säurehaltig, dass es brüchig geworden ist, dass die Buchbinder damit nichts mehr machen können, nicht mehr umgehen können. Die Massenentsäuerung, die ja hier auch im Haus betrieben wird, kann in dem Fall auch nicht mehr helfen, weil es zu spät ist.
Also bei menschlicher Existenz wäre es jetzt noch nicht der Pathologe, sondern der
Notarzt. Palliativstation. Und durch die Digitalisierung versuchen wir zumindest die Inhalte zu erhalten.
Wie klingt ein sterbendes Buch?
dass die Festigkeit oder die Elastizität verloren hat, klingt es anders. Es ist brüchig, Sie sehen hier, es fängt an zu krümeln. Es klingt wirklich anders als Bücher, die noch elastisch sind.
Und wie gehen Sie technisch vor? Das Ganze wird gescannt vermutlich?
Das wird gescannt hier im Haus durch einen Dienstleister, der nimmt das auf. 8000 Titel sind da jetzt in der Bearbeitung innerhalb von 2 Jahren. Die Daten werden aufbereitet, an die Datensätze rangehangen und der Benutzer kann es dann im Lesesaal lesen. Die Mumie wird wieder verpackt, verhüllt und bleibt im Magazin. Wenn es vielleicht irgendwann Verfahren gibt, diese Papiere wieder stabiler zu machen, dann wären das so die ersten Anwärter.
Auf die Deutsche Nationalbibliothek und nicht nur auf die kommt eine gewaltige Revolution zu, die elektronischen Medien. Wer, wenn nicht der Bibliothekar, ist imstande, aus einem gewaltigen Wirrwarr elektronischer Datensätze ein Ordnungssystem zu schaffen? Eine Herausforderung für die Nationalbibliothek 100 Jahre nach ihrer Gründung. Sie hörten das Wochenendjournal. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Ulrich Gineiger.